Hallo und herzlich willkommen zu bauherr-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In dem heutigen Interview haben wir einen Gast zu Gast, einen Podcast in einem Podcast, und zwar der liebe Michael. Michael, hallo, wie geht es dir?
Guten Morgen, Maximilian. Mir geht's gut, vielen Dank.
Super, sehr schön. Du bist von Voltus. Kannst du in einem oder zwei, drei Sätzen vielleicht kurz erklären, was Voltus ist und was Voltus macht und was deine Funktion da drin beinhaltet?
Ja, das mache ich gerne. Voltus ist vom Naturell her ein Online-Händler für Elektromaterial, einer der ersten. Wir haben gerade 20-jähriges Jubiläum im April und auch einer der, ich sag mal, größten, stärksten, wie auch immer. Wir haben einen ganz besonderen Schwerpunkt auf Gebäudeautomation und hier einen ganz besonderen Schwerpunkt auf den Standard KNX, wo ich mich seit 2009 sehr engagiere, und entsprechend macht das bei uns auch einen sehr großen Anteil am Umsatz aus und viele Aktivitäten drumherum. Mhm. Weiterhin haben wir eine Tochtergesellschaft, die ein klassisches Installationsunternehmen ist, allerdings auch mit Schwerpunkt erneuerbare Energien. Bedeutet Photovoltaik, Wärmepumpen, Ladeinfrastruktur, Energiemanagement. Mhm. Und in beiden Gesellschaften bin ich Geschäftsführer, wobei ich in der Elektroinstallation bei der Nordic Energy Elektrotechnik GmbH nicht im Tagesgeschäft drin stecke, sondern nur die Aufgaben, sag ich mal, als Geschäftsführer der Muttergesellschaft wahrnehme.
Verstehe, genau. Und okay, Voltus, 20 Jahre, das ist für einen Onlinehandel halt natürlich einiges. Also das ist jetzt nicht so, dass es von ungefähr kommt. Wie war eigentlich für dich, oder wie kam es dazu, dass man vor 20 Jahren sich dafür entschieden hat, einen Onlinehandel zu machen? Ich meine, vor 20 Jahren, da kann man sich vielleicht heutzutage wenig drunter vorstellen, aber es gab damals noch kein iPhone, was draußen war.
Ja, das ist richtig. Es gab diesen technologischen Umbruch. Ich erinnere mich genau daran, kurz vor oder wenige Jahre vor Gründung von Voltus gab es einen Nachbarn, der hat mir eBay gezeigt und ich war total fasziniert. Und seitdem begleitet mich das eigentlich. Also ich war Onliner der ersten Stunde, also schon Anfang der 90er. Ja, mhm. Anfang der 90er. Ich war einer der ersten AOL-Kunden in Deutschland und habe mich immer sehr damit beschäftigt, was denn so das Internet bringen kann. Also ich hatte damals auch überhaupt kein Geld und hatte genau bei AOL genau eine Online-Stunde im Monat im Budget. Und die wurde auch nicht überschritten, weil halt nicht mehr drin war. Und die wurde dann aber auch geplant. Und insofern, ich habe dann Anfang der 2000er in einer Elektrogroßhandlung gearbeitet. In einer anderen hatte ich vorher gelernt, bin Groß- und Außenhandelskaufmann. Mhm. Und habe durch Zufall einfach festgestellt, dass man mit Verkauf von Produkten online Geld verdienen kann. Und jetzt kann ich die lange Version erzählen. Ich erzähle einfach die kurze. Wir haben einiges ausprobiert. Ja. Mein damaliger Arbeitgeber hat das toleriert und teilweise auch gefördert. Und daraus ist die Idee entstanden, einen Fachhandel im Internet zu gründen. Wir haben die richtige Shop-Software gefunden. Das war damals waren HTML-Seiten, die auf dem lokalen Computer geschrieben worden sind. Das heißt, für eine Veröffentlichung des Shops musste man immer den kompletten Shop mit allen Seiten auf der Festplatte generieren und dann mit dem FTP-Server hochladen oder auf einen FTP-Server hochladen. Und dann lief das Ding aber auch. Ja. Also wenn man es hochgeladen hat, hat es funktioniert. Das war faszinierend, wenn ich überlege, was wir heute für ein Rad drehen. Ja. Und ich glaube, man könnte mit dem gleichen Shop wie damals genauso Erfolg haben. Ja.
Aber das ist Wahnsinn eigentlich, ne? Wenn man sich überlegt, in welcher Zeit man eigentlich da drin war. Und wie du sagst, ne, eine Stunde im Monat, und das war viel. Und man hat es aber trotzdem irgendwie überlebt. Überleg dir mal jetzt in der heutigen Zeit eine Stunde im Monat Internet. Ich komme eine Stunde ohne Internet gar nicht klar, ne? Also wie wir heute eigentlich darauf fokussiert sind und was wir da eigentlich alles beinhalten, das ist ja Wahnsinn. Und wenn man überlegt, wie man sich dann eingewählt hat mit dem, ja, das kennen ja viele gar nicht mehr. Aber das ist eigentlich, ja, eigentlich toll zu sehen, dass es so Pioniere auf dem Gebiet gibt. Und dass wir sozusagen das Internet so nutzen können, wie wir das heutzutage nutzen, haben wir, na, kann man nicht so sagen, aber unter anderem ist da jetzt Smart Home natürlich auch ein großes Thema. Und das ist jetzt heute unser Thema. Wir wollten nämlich mit Michael über Smart Home sprechen. Smart Home ist für mich als Architekt ein, ich sag mal, sehr breites Feld. Ich weiß gar nicht, wann Smart Home so richtig anfängt und ich weiß vielleicht auch gar nicht, wo Smart Home aufhört und wie die Anfänge von Smart Home vielleicht waren. Kannst du vielleicht uns da ein bisschen einführen und ein bisschen Licht ins Dunkle bringen? Wann fängt Smart Home an?
Ja, es ist ganz schwierig. Es gibt keine offizielle Definition. Also das geht jedem so. Und jeder, der eine Statistik zu Smart Home liest, muss wissen, niemand weiß, worüber er da eigentlich Statistik führt. Also
Okay.
Umsätze, Anzahl von Smart Homes, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ist eine Alexa jetzt dann schon ein Smart Home
Genau.
oder setzt es voraus, dass ich auch gewisse Be Gebäudebestandteile steuern kann.
Ja.
Für mich letzteres, also für mich fängt ein Smart Home da an, wo ich das Gebäude mit einbeziehe. Also ein Smart Home ist für mich nicht, dass ich Sonos und den Fernseher miteinander verknüpfe.
Ja.
Dann ist das für mich persönlich noch kein Smart Home. Für mich
Ja.
gehört dazu wetterbedingte Funktionen, für mich gehören dazu Beschattungssteuerung, dann Heizungssteuerung selbstverständlich und so
Ja.
weiter und so
Ja.
fort. Aber diese Grenze, die muss jeder für sich selbst definieren. Ich warne immer nur davor, irgendwelche Aussagen in Zeitschriften zu glauben, weil man gar nicht weiß, unter welche Produkte und Geräte dort mit einbezogen sind und welche Funktionen.
Ja, das ist so ein für mich auch so ein Thema. Ich habe das mal bei dem Thema Kosten oder immer wieder kann ich das aufführen als Beispiel, wenn jemand drüber redet, hey, was hat euer Haus gekostet? Und dann heißt es auf dem Quadratmeter am besten, ne? Was hat euer Haus was Quadratmeter Haus gekostet? Und dann sagt man ja irgendwie 2000 Euro hat unser Quadratmeter gekostet. Und dann habe ich aber da so viele Unbekannten da drin. Also wie ist mein Quadratmeter definiert? Nach der Wohnfläche, nach der Bruttofläche, nach der Nettofläche, nach der Nutzfläche, was, also da muss ich Klarheit haben. Und dann, was sind meine Kosten? Also sind es reine Gebäudekosten, 300er, 400er Kosten? Sind die Projektgesamtkosten? Was ist da drin? Und wenn ich diese Frage nicht geklärt habe, kann ich nicht drüber sprechen, was mein Quadratmeter kostet. Genauso jetzt beim Smart Home, ne? Wenn ich nicht definiert habe, wenn ich nicht aufgeklärt habe, was für mich Smart Home bedeutet oder wo Smart Home anfängt, kann ich bei solchen Pauschalaussagen, muss ich da immer ein bisschen aufpassen, ne? Weil ich kann, wie du gesagt hast, ich kann Alexa haben und eine Glühbirne, die über Alexa gesteuert wird. Ist das schon Smart Home? Oder ist Smart Home erst, wenn eben meine Heizung reagiert, dass wenn ich ein Fenster öffne zum Lüften, dass mein Heizkörper runtergeregelt werden beispielsweise. Fängt es da erst an? Ne? Also das sind einfach solche Sachen und die sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass es da auch diese Unterschiede gibt.
Ja, genau. Und niemand hat die Herrschaft, das zu definieren. Deswegen glaube ich, wird es auch nie eine endliche Definition geben, weil es einfach niemand ist da die Autorität, sondern Smart Home ist ein unglaublich beliebter Begriff.
Ja.
Und jeder möchte den natürlich für sein Marketing bestmöglich ausnutzen.
Ja. Und da ist es ja auch, also immer wieder habe ich das in Bauherrengesprächen, wo man dann merkt, okay, wir möchten Smart Home haben. Dann stellt sich mir oder stelle ich immer die Anschlussfrage, ja, was heißt für euch Smart Home und was genau stellt ihr euch darunter vor? Wenn ich jetzt als Bauherr oder die Bauherrschaft will sich jetzt ein Haus bauen, umbauen, bauen, neu bauen, was auch immer, und will sich informieren, wie geht man da an das Thema ran? Wie sollte man sich aus deiner Perspektive oder aus deiner Sicht diesbezüglich informieren am besten?
Grundsätzlich sollte man sich einen Überblick verschaffen, über die verschiedenen angebotenen Systeme und auch über die möglichen Applikationen. Wenn wir jetzt mal aufs Einfamilienhaus schauen, dann gibt es gewisse Basisfunktionalitäten. Und das sind Funktionalitäten, die in erster Linie den Komfort erhöhen. Also es gibt zwei Hauptgründe. Wir haben ja bei Voltus das sogenannte Bauprogramm, früher Bauherrenprogramm, jetzt haben wir es ein bisschen genderfreundlicher gemacht. Und da werden alle Nutzer, das sind ungefähr 400 Bauherren, die dort jedes Jahr gefragt werden. Also wir haben dann immer Quartalsauswertungen, aber alle werden interviewt. Und das heißt, wir haben eine sehr gute Datenbasis, vierstellige Datenbasis. Und fragen nach, was ist eigentlich der Grund? Warum machst du das? Ganz oben steht Komfort und danach kommt Technikverliebtheit. Und das fasst gleich auf. Da sind 1, 2 Prozentpunkte Unterschied, aber das sind die beiden Triebfedern der Menschen, die sich mit Smart Home beschäftigen. Und davon ausgehend muss ich sagen, wo bekomme ich das dann eigentlich? Und wir sind hier. Ich bin hier im Gespräch mit einem Architekten, das heißt, wir reden von Neubau oder Kernsanierung. Und da würde ich sagen, tatsächlich, wie vorhin schon von mir erwähnt, Heizungssteuerung, Beschattungssteuerung, dann gewisse Sicherheitsfunktionalitäten oder Funktionalitäten, wo das Haus mich unterstützt, also AAL, Ambient Assisted Living. Das Licht geht automatisch an, wenn ich einen Raum betrete. Schon habe ich AAL, und schon habe ich vielleicht auch eine gewisse Förderfähigkeit. Tatsächlich gibt es genau für diesen Bereich aktuell Förderprogramme, beziehungsweise gab es letztes Jahr. Ich bin mir nicht sicher, ob die dieses Jahr noch laufen. Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und ich würde sagen, sobald ich mir um diese Kernfunktionalitäten eines Hauses Gedanken mache, diese für mich aufgrund eines Komfortwunsches oder aufgrund dessen, dass ich mich gerne mit solchen Themen beschäftige, nutzbar zu machen, dann tauche ich in die Smart Home Welt ein.
Ich glaube, was der Zuhörer jetzt noch mal brauchen würde, wären einfach paar Praxisbeispiele, wie man das angewendet bekommt. Jetzt hast du von der Heizungssteuerung gesprochen, Verschattungssteuerung. Was wären hier deine Beispiele, wo du sagen kannst, hey, das wären so diese typischen Automatisierungsbeispiele, die man jetzt aufführen kann?
Ich habe vorhin, glaube ich, deine Frage nicht vollständig beantwortet, deswegen greife ich nochmal einen zurück. Also wo informiere ich mich? Ganz klassisch, Facebook-Gruppen, auch wenn heute nicht mehr jeder Facebook nutzt, vor allen Dingen in der jüngeren Generation nicht. Facebook-Gruppen sind für solche Themen unglaublich gut, weil da finde ich die Leute, die ihr Wissen teilen, und das sind immer sehr viele. Das nächste sind Foren. Ich bin ein totaler Foren-Fan. Bei Foren habe ich zwar oft einen etwas raueren Umgangston, dafür habe ich aber unglaublich viel Wissen, was auch dauerhaft verfügbar ist. Also ich sag mal, im Social Media Bereich verschwindet das Wissen sehr schnell wieder. Also ein Beitrag wird gehypt, dann taucht er unter und wird nie wieder gefunden. Es ist einfach sehr, sehr kurzlebiges Wissen, was man da bekommt. Man muss das dauernd verfolgen. In Foren ist das genau anders. Also ich habe im KNX-User-Forum in über 10 Jahren Tätigkeit über 5000 Beiträge geschrieben. Und mich schreiben heute jeden Tag Menschen an und fragen mich nach einem älteren Beitrag, ob ich da aktuellere Informationen habe, ob das heute noch genauso gilt. Was ist denn heute das beste Produkt dafür? Deswegen, wenige Menschen gehen in Foren, aber wenn ich mich mit solch einem Thema beschäftige, dann sind einschlägige Foren eine echt gute Adresse und ich kann ja meinen Account hinterher auch wieder stilllegen. In Foren bekomme ich sehr gut Hilfe. Dann gibt es natürlich offiziellere Kanäle. Ich kann mich auf den Seiten der Anbieter bewegen. Ich habe es ja vorhin gesagt, KNX ist der Standard, den ich, der mich durch mein Berufsleben begleitet. Da gibt es natürlich die knx.org und dann gibt es die knx.de. Das ist der deutsche Verein. In beiden Organisationen bin ich im Vorstand tätig. Und auf den offiziellen Seiten kriege ich natürlich Informationen, Unterstützung. Ich kann sogar Mitglied werden. Also ich kann als Privatperson für einen sehr, sehr kleinen zweistelligen Beitrag Mitglied in der KNX Deutschland werden und habe dann auch die Vernetzung mit der gesamten Branche. Kann mich zwei, dreimal im Jahr mit den Herstellern treffen, mit denen sprechen. Das ist sehr, sehr interessant. Dann gibt es natürlich andere Standards, die keine Standards sind, sondern das, was wir proprietäre Systeme nennen, also wo eine Firma die Herrschaft über das System hat. Die Quellen für die Information sind die gleichen, plus eben die jeweilige Hersteller-Homepage oder dessen Community. Einige Hersteller unterhalten ja auch tatsächlich eigene Foren, wo man sich austauschen kann.
Ja, klar, genau. Und mit unserem Podcast sorgen wir natürlich auch dazu, oder dafür, dass sich die Leute informieren können und die Grundinformationen mal bekommen, ne? Zum Thema Smart Home eigentlich, ne? Und jetzt, danke dafür. Und kommen wir vielleicht zu diesen Beispielen. Also Heizungssystemsteuerung. Was sind so typische Anwenderbeispiele, in dem Bereich?
Ja, das Anwenderbeispiel ist recht einfach gemacht. Ich muss jetzt erstmal gucken, welche Art von Heizung habe ich. Habe ich ein träges System? Heute ist ja die Fußbodenheizung in fast allen Neubauten enthalten. Oder habe ich ein etwas flinkeres System, wie zum Beispiel meinen Badheizkörper? Und danach richtet sich dann, was kann ich überhaupt erreichen? Also ich kann den Badheizkörper, den kann ich kann ich aufheizen lassen, eine halbe Stunde, bevor mein Wecker klingelt. Und dann habe ich das gewünschte Ergebnis. Die Handtücher sind warm, ich habe zusätzliche Strahlungswärme im Raum. Das heißt, ich kann das koppeln, zum Beispiel mit meinem Wecker, oder ich kann es koppeln damit, dass ich ein Licht einschalte. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich kann gleichzeitig eben auch die Kaffeemaschine einschalten, dass die vorheizt und ich nicht warten muss, bis der Kaffeevollautomat warm ist, sondern direkt Kaffee zapfen kann. Das alles kann ich miteinander verbinden. Ich möchte aber natürlich auch Energie sparen. Und da sind wir dann bei der Fußbodenheizung. Ich kann die Fußbodenheizung mit simplen Raumthermostaten steuern, wie sie in fast jedem Neubau sind. Da ist ein Bimetall, ein kleines Drehrad. Das Drehrad ist nicht mal beschriftet mit einer Temperatur, sondern ich stelle das dann ein auf plus eins, plus zwei. Ich habe keine Ahnung, was ich da bediene, aber ich finde irgendwann raus, was ist denn meine Komforteinstellung. Und wenn das Ding klickt, dann weiß ich, ah, jetzt ist entweder ist das Relais auf oder zugegangen und es sollte der Stellantrieb hoch auffahren oder zufahren. Ich habe selbst bei mir gerade die Raumtemperaturregler ausgetauscht gegen sogenannte elektronische, die Pulsweitenmodulation können. Und das bedeutet, dass diese Geräte eine Aufheizkurve lernen. Das heißt, der Raumtemperaturregler merkt sich, wie lange es dauert, bis der Raum seine Wärme verändert, je nachdem, ob er die Ventile auf- oder zufährt, und wird entsprechend früher reagieren. Das sind dann Funktionen, wo ich auch wirklich Energie spare und vor allen Dingen vermeide ich ein Überhitzen des Fußbodens und ein zu starkes Auskühlen. Also den Effekt hat man sofort. Ich spare Energie und ich habe einen sehr hohen Komfortgewinn, der dann auch für mich persönlich spürbar ist.
Also für mich persönlich ist genau das eigentlich Smart Home, weil ich da jetzt eigentlich an der Stelle angekommen bin, wo ich also viele Faktoren habe, also Komfort, Ersparnis, einfache Möglichkeiten, das Ganze angehen zu können. Aber gleichzeitig stelle ich mir die Frage, wie aufwendig ist denn das, diese ganzen Systeme zu programmieren oder auf meine Bedürfnisse anzupassen? Kann ich das als Endbenutzer selbst machen oder muss ich mir da jedes Mal einen Experten holen?
Ja, also Ich sag mal, grundsätzlich werden raten einem viele Menschen immer mit Experten zu arbeiten. Ich denke da ein bisschen anders. Simplicity is king und die Menschen haben durch Medien, Online-Medien Zugriff auf Wissen, das früher nur Fachleuten vorbehalten war. Und das wird ganz, ganz intensiv genutzt. DIY, do it yourself, ist das Mittel der Kostenverringerung. Und gerade im Smart Home-Bereich wird es gemacht. Also Voltus verkauft zu 60% die KNX-Produkte und die DALI-Lichtsteuerungsprodukte an Leute, die es selbst machen. Also klassisches DIY, die rennen halt nicht in den Baumarkt, weil der Baumarkt hat nicht die Beratung, der Baumarkt hat nicht die Sortimentstiefe und Breite, die wir darstellen. Also wir leben hier vom Longtail, das heißt, wir haben einen viel größeren Markt und können deswegen unser Sortiment viel spezieller auf den Kunden ausrichten. Und insofern bewegen wir uns dahin, auch der KNX bewegt sich dorthin, dass es immer einfacher wird für den Bauherrn, es selbst zu tun. Also nehmen wir das Beispiel KNX. Ich habe mich jetzt in Foren orientiert, ich habe mich in Facebook-Gruppen orientiert. Ich will mich damit beschäftigen. Dann gehe ich auf die Internetseite der knx.org und finde dort Kurse. Die kann ich sogar kostenlos belegen, diese Kurse. Das sind Online-Kurse. Und wenn ich den ersten Kurs, das dauert einen Tag, wenn ich den abgeschlossen habe, kriege ich ein Zertifikat und ich bekomme einen Gutschein für eine Software, die offiziell 1.000 € kostet. Die ist dann nur begrenzt auf 80 Teilnehmer, die aber für ein kleines Einfamilienhaus ausreichen. Also Teilnehmer sind Busteilnehmer, also Geräte, wie zum Beispiel ein Schaltaktor oder ein Raumtemperaturregler oder ein Dimmaktor oder ein Bewegungsmelder. Und mit 80 Geräten kann ich da schon eine Menge anfangen. Diesen Gutschein für die Software kann ich da setze ich dann ein, um eben mein eigenes kleines Projekt zu machen. Ich kann mein eigenes kleines Projekt dann auch virtuell machen. Das heißt, ich kann schon ein komplettes Haus oder eine Wohnung planen und kann virtuell das alles zusammenstellen. Das macht auch einen Riesenspaß. Die Leute beschäftigen sich damit. Das sind Tausende, die das jedes Jahr machen und so dem System immer näher kommen. Beim KNX haben wir den Vorteil, das ist der einzige Standard der Welt, bei dem herstellerübergreifend Produkte funktionieren. Wir haben also über 500 Hersteller, die der KNX Association angehören. Und alle Produkte, die in den Markt kommen, das sind über 8.000 Produkte, die es dort gibt, müssen zertifiziert werden. Und wenn die das KNX-Logo tragen, dann sind die 100% kompatibel und da gibt es keine Ausreißer. Also das muss man sich erstmal vorstellen, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
Das ist
Es
Wahnsinn,
gibt
ja.
keine Inkompatibilitäten. Wenn das Logo drauf ist, funktioniert das. Egal welche Version, und das habe ich vorhin nicht gesagt, der Standard ist jetzt 32 oder 33 Jahre alt. Ich kann ein Produkt aus den 90er Jahren, ein damals hieß es EIB, ein Produkt aus den 90er Jahren mit einem Produkt aus den 2020er Jahren kombinieren. Es wird funktionieren.
Wahnsinn, gell?
Und
Wahnsinn.
das ist der große Vorteil. Wir sehen ja immer wieder, dass proprietäre Systeme auch vom Markt verschwinden. Und wenn ich zwei Beispiele nennen darf, wir haben einmal das Philips Hue-System, das hat unglaublich viele Anhänger, die Leute kaufen das überall. Dann gab es aber auch eins von Osram. Also Osram Philips sind ja die klassischen Leuchten- und Leuchtmittelkonkurrenten. Es gab eins von Osram. Das von Osram ist eingestampft. Die Leute, irgendwann werden die Server, die eben benötigt werden für die intelligenten Funktionen in der Cloud, die werden abgeschaltet und dann war es das. Und ich habe über die Jahre sehr viele Systeme gesehen, die großen Zuspruch hatten, die dann aber letztendlich abgeschaltet worden sind und der Kunde hatte dann nur noch dumme Geräte bei sich zu Hause. Das haben die EU-Gesetzgeber auch festgestellt und schrauben die Anforderungen an die Hersteller da jetzt deutlich hoch, weil das natürlich nicht okay ist. Du bezahlst
Ja.
für eine Leistung, die du auf die Lebensdauer deines Hauses genießen willst. Was ich damit sagen will, beim KNX ist das gegeben. Also wir haben einfach diese Dauerhaftigkeit einer internationalen Organisation mit so vielen Herstellern, dass ein Ausfall einzelner Geräte niemals dazu führen kann, dass ich keinen Ersatz mehr bekomme. Also
Ja, ja,
jedes
ja, ja.
Produkt wird substituiert durch andere.
Und man hat dann eigentlich damit, also das zeigt ja dann die Vergangenheit, zeigt ja dann, dass man sich damit die Sicherheit für die Zukunft dann auch nochmal hat, ne? Also, dass man auf jeden Fall mit dem, was ich jetzt heute einbaue, dass ich nach 20 Jahren mein System auch noch erweitern kann und das auch ruhigen Gewissens machen kann, ne? Dann bei KNX, ja.
Ja, wenn ich jetzt das gemacht habe, ich kenne mich also ein bisschen mit der Produktwelt aus, ich weiß, was ein Aktor ist, was ein Sensor ist, was ein Systemgerät ist. Das habe ich innerhalb weniger Stunden gelernt. Ich habe gelernt, wie ich die Produkte in der Software schon mal anlege. Dann kaufe ich, gehe ich zu voltus.de und kaufe mir ein paar Produkte zum Spielen. Das heißt, das ist ganz häufig der Fall, dass die Leute zuerst mal hingehen und sagen, jetzt gebe ich ein paar hundert Euro aus, ich
Ja.
kaufe mir jetzt ein KNX-Netzteil, welches ist da das günstigste am Markt? Eins von Miwell kostet 60 Euro oder ich nehme eins von Gira, kostet dann 150 Euro. Das hat ein bisschen mehr Funktionalitäten, damit kann ich dann auch noch den Busverkehr überwachen und so. Das obliegt aber jedem selbst. Ich kann das günstige Produkt nehmen oder ich kann das Markenprodukt nehmen mit etwas mehr Funktion. Dann kaufe ich mir einen simplen Schaltaktor oder einen simplen Dimmaktor und dann brauche ich natürlich noch einen Sensor, sprich, ich brauche so einen Taster, wie er später an die Wand kommt. Den kaufe ich mir auch. Das könnte dann zum Beispiel der Glastaster von MDT sein, der sich unglaublicher Beliebtheit erfreut, kostet bei uns um die 140 Euro brutto, und ist komplett programmierbar, hat Displays, da kann ich auch Symbole reinladen für meine Weihnachtsbeleuchtung, wenn ich den Tannenbaum ein- und ausschalten will
Cool.
oder was auch immer. Die Geräte, das ist das Besondere bei KNX, sind selbst intelligent. Das heißt, jedes Gerät verfügt über alle notwendigen Informationen für seinen Betrieb. Wenn ein Gerät ausfällt, dann werden die anderen trotzdem weiter funktionieren. Jedes Gerät weiß, mit welchem er kommunizieren muss. Es ist nie von einem anderen Gerät abhängig. Und das sind die Telegramme, die dann über den Bus laufen und die Geräte wissen, ob ein Telegramm für sie bestimmt ist oder nicht. Dann habe ich mein Testbrett zusammengestellt bei voltus.de, bestell das, bekomme innerhalb von 2 Tagen die Produkte geliefert und kann das dann ausprobieren. Und dann stelle ich meine ersten Logiken zusammen. Was soll passieren, wenn? Also, wenn der Fall eintritt, soll das und das passieren. Und dann habe ich dieses Systemgrundverständnis. Und dann kann ich eigentlich in die Planung meines Hauses gehen und kann sagen, entweder ich habe das Geld und ich überlasse das einem Profi, dann suche ich mir im besten Fall einen Systemintegrator. Das kann ein Elektriker sein, das muss aber keiner sein. Die sich Systemintegratoren nennen, sind oftmals keine Elektriker, sondern sind welche, die helfen dir bei der Planung deines Smart Homes. Und werden letztendlich dem Elektriker die benötigten Informationen geben, damit der das dann installieren kann. Ab dem Zeitpunkt der Installation kannst du dann wieder überlegen, jetzt habe ich mir ja diese Software gekauft, ich habe die gelernt, ich mache das selbst. Oder du sagst, Systemintegrator, ich bin total überfordert, wir wollen in meiner Bauphase alle möglichen Menschen was von mir und kannst du mir das erstmal basisprogrammieren und in Betrieb nehmen? Ich kann ja später wieder übernehmen als Bauherr. Es sind ja meine Produkte, es ist meine Software, die da erstellt wird. Also viele Wege führen zum Ziel und es gibt viele Möglichkeiten, dann auch Geld einzusparen, indem ich Leistungen, die ich vielleicht auch gerne übernehme, selbst übernehme.
Und wie kann ich als Nutzer rauskriegen, ob denn mein Partner, der mir nachher mein System aufbaut, der richtige ist oder nicht? Also hast du da einen Tipp, wie man an die Sache herangehen sollte?
Ja, der ganz platte Weg wäre zu sagen, geh auf knx.org oder auf knx.de, dann gibt es dort Links, die führen dich in entsprechende Datenbanken von zertifizierten Betrieben. Es gibt, keine Ahnung, 40.000 Zertifizierte allein in Deutschland, die du dort in der Datenbank findest. Da gibt es auch Möglichkeiten, nach Projekten und Fachwissen zu selektieren. Aber das System, wie soll man sagen, da sind nicht immer die drin, die ich jetzt, da kommen nicht immer die raus, die ich empfehlen würde. Meine Erfahrung ist, weil es ja auch sehr viel, wir haben diese Produkte werden ja auch sehr viel im gewerblichen Bereich eingesetzt. Sehr viele Systemintegratoren machen hauptsächlich Gewerbeprojekte. Das ist dann nicht unbedingt der richtige für ein Smart Home. Ich würde hier tatsächlich im Social Media Bereich mir welche empfehlen lassen. Es gibt eine KNX, Interessengruppe. Da treiben sich Bauherren und Systemintegratoren rum, über 10.000 Mitglieder bei Facebook. Es gibt aber auch eine KNX Systemintegratorengruppe, eine deutsche bei Facebook. Da treiben sich hauptsächlich 2.000, 3.000, Leute rum, die das beruflich machen. In beiden Gruppen könntest du fragen, wen empfehlt ihr mir für mein Projekt? Und du wirst Leute empfohlen bekommen, die es wirklich drauf haben. Und das wäre eher der Weg. Oder du gehst ins KNX-User-Forum und fragst dort mit dem gleichen Ergebnis. Im KNX-User-Forum treiben sich weniger Professionelle rum, aber die, die dort regelmäßig schreiben, und das sieht man ja in einem Forum, also wie viele Beiträge hat der, wann hat der seinen letzten Beitrag geschrieben, und ich kann die dann auch durchlesen. Da sehe ich sehr, sehr schnell, wie hilfsbereit die Leute sind und wie die gegenüber privaten Kunden stehen. Und dann, das wäre der Weg, die richtigen zu finden, statt über diese riesige Datenbank zu gehen und gar nicht zu wissen, ist er überhaupt noch aktiv? Wann ist er in die Datenbank reingekommen? Wann hat er seine Kurse gemacht? Wann hat er sein letztes Projekt gemacht? Weil eins ist klar, je häufiger ein professioneller Projekte macht, umso mehr steht da drin, umso bessere Komponenten wird er auswählen, umso preiswertere Komponenten wird er auswählen und kann mir somit viel mehr Last abnehmen. Und natürlich, last but not least, du kannst dich jederzeit an Voltus wenden. Also wir haben, das habe ich vorhin schon erwähnt, das sogenannte Bauprogramm, Bauherrenprogramm, wo auch, wenn du dich dort anmeldest, du verpflichtest dich dann eigentlich nur einen gewissen Teil deines Bedarfs auch bei uns zu bestellen. Das sind 3.000 Euro Mindestumsatz aus deinem Projekt, was ja nur ein Bruchteil deiner Kosten für Elektroinstallation sind. Da kriegst du ganz viel. Du kriegst bessere Preise. Du kriegst eine Stunde kostenlose Beratung durch einen unserer Techniker. Also es nennt sich Rent a Techie. Und da kannst du alle Fragen stellen, die du willst. Und die werden beantwortet von jemandem, der das jeden Tag macht und voll in der Praxis steht. Wir empfehlen dir die Produkte. Wir können noch weitergehen. Du kannst dann eben auch unser Tochterunternehmen Nordic Energy in Anspruch nehmen. Und zum Beispiel, wir haben jetzt im Mai eine Aktion, kannst deinen KNX-Verteiler, deinen KNX-Schaltschrank planen lassen. Ich glaube, die Mai-Aktion ist eine Planung für 250 Euro. Dafür musst du vorher noch andere Planungsschritte erledigt haben. Du musst an uns also genau sagen können, welche Funktion kommt in welchen Raum mit welchen Produkten. Dann machen wir dir diese Schaltschrankplanung. Und am Ende dieser Planung für jetzt Aktionspreis 250 Euro, ich glaube, der Normalpreis ist 400 Euro, bekommst du auch ein Angebot, dass unser eigener Schaltschrankbau deinen Schaltschrank baut und den auf die Baustelle liefert, damit dein Elektriker diesen dann nur noch anschließt. Also die Idee ist, der Elektriker installiert die Leitung nach deinen Plänen und installiert auch zum Beispiel die Sensoren nach deinen Plänen und Der Schaltschrank wird geliefert und zwar der perfekte Schaltschrank. Da steckt unsere gesamte Erfahrung drin. Der ist optimiert in Preis und Leistung bis zum geht nicht mehr. Der ist auch mit entsprechenden Zertifikaten versehen. Wird geliefert und dann hängen in deinem Hausanschlussraum hängen dann die Kabel aus der Decke, die der Elektriker oder du selbst verlegt hast. Und dann kommt die fachkundige Person, nimmt den Plan, den wir gemacht haben, den Verteilerplan in die Hand und legt die Leitung auf die Reinklemmen im Schaltschrank auf und dann eigentlich nur noch Hauptschalter einschalten, läuft. Müssen noch die Programme aus der ETS, also aus der Programmiersoftware oder Parametrieren, es ist kein Programmieren, es ist ein Parametrieren, müssen aufgespielt werden auf die Geräte, Plug and Play,
Cool.
wenn man
Also
diese Schritte
simpel.
verfolgt.
Simpel, simpel. Und meine Frage, die ich im Kopf hatte, als du jetzt noch gesprochen hast, hat sich, glaube ich, erübrigt. Ich stelle sie aber trotzdem. Das bedeutet gleichzeitig für mich als Nutzer, ich kann die Planungsleistung total ortsunabhängig haben. Also der muss jetzt nicht bei mir im Umkreis x Kilometer sein, dass er auch mal vor Ort ist, sondern die Planung, die erfolgt ja dann ortsunabhängig, oder?
Ja, absolut. Es gibt viele Menschen, die schauen sich erstmal örtlich um. Nur örtlich finde ich vielleicht nicht den richtigen. Der
Genau.
hat weite Anreisewege und so weiter und so fort. Ich kann das alles auf dem PDF-Plan machen
Ja.
oder innerhalb einer Planungssoftware. Es gibt auch jede Menge Software zur Unterstützung dieser Planung, auch kostenlos gibt es
Ja.
auch. Also da gibt es in der Branche einiges, was man machen kann, um eine raumbezogene Planung zu machen.
Ja.
Überregional ist vollkommen okay, weil alle Informationen, die der Planer benötigt, liegen sowieso vor in den Plänen, zum Beispiel von dir,
Ja.
Maxim. Da sind, wenn du entsprechend die Pläne des geplanten Hauses übermittelst, kann der entsprechende Systemintegrator oder Elektroinstallateur oder Voltus mit der Planung loslegen. Und wir können aufgrund der Erfahrung einfach sagen, welches Design möchtest du, welche der von uns angebotenen Komfort- oder Sicherheitsfunktionen möchtest du? Und dann erstellen wir die Planung und dann geht es letztendlich nur noch am Ende um Oberflächenfarben. Soll es dann was in Aluminium oder in Schwarz-Matt sein? Viel mehr ist es dann nicht.
Und nochmal, die Aktion mit diesen 250 Euro, das ist jetzt die Planung des Schaltschrankes.
Genau.
Was ist da jetzt
Der
eigentlich, was ist da jetzt beinhaltet so? Einfach jetzt als nochmal kurzer Überblick.
Naja, wir haben, wenn wir die raumbezogene Planung übergeben bekommen,
Ja.
dann mündet alles immer in diesem Schaltschrank, weil wir eigentlich immer das System zentral aufbauen. Du kannst also am Beispiel, du kannst ja in der Schalterdose schalten
Ja.
oder du kannst im Schaltschrank schalten.
Ja.
Zu 98% wird bei Sanierung oder Neubau zentral geplant. Das heißt, ich habe einen Schaltschrank, da habe ich Schaltaktoren drin, da habe ich Dimmaktoren. Das erhöht die Leitungslänge im Haus etwas, weil ich sternförmig arbeiten muss,
Ja.
und nicht mehr im Raum mit Abzweigdosen arbeite. Ich verzichte also auf diese Abzweigdosen. Kostenmäßig ist das kein großer Unterschied, weil eine Abzweigdose kostet auch Geld, die Bohrung kostet Geld und so
Ja.
weiter. Also führe ich die Leitung direkt dahin, wo ich sie brauche, zum Beispiel zu meiner Dreifachsteckdosenleiste. Und kann mich dann noch entscheiden, will ich alle drei Steckdosen schalten können oder will ich eine schalten oder gar keine schalten. Ich habe, als ich damals mein Haus gebaut habe, gesagt, ich will alle schalten können und ich will alle auch einzeln schalten können. War ein Riesenfehler. Also habe ich nie genutzt.
Okay.
Unglaublich viele Kabel für nichts. Also
Okay.
das sollte man sich wirklich gut überlegen, ob man das möchte.
Ja.
Ich neige zu nein. Also
Okay.
bloß nicht übertechnisieren. Ich bin zwar ein Fan von Gebäudeautomation, aber man muss immer gucken, dass man auf dem Teppich bleibt, weil am Ende haben wir ja alle noch ein anderes Leben. Wir wollen am Wochenende lieber auf der Terrasse sitzen und grillen und uns mit unserer Familie und Freunden vergnügen und uns nicht die ganze Zeit nur mit dem Zuhause beschäftigen, dass das noch besser gesteuert werden kann.
Ja, klar.
Ich wollte noch ein Thema ansprechen, was aktuell recht neu ist. Wir haben
Ja.
ja sehr viele Smart Home Systeme, die auf Funk basieren, die jetzt auf den Markt gekommen sind in den letzten Jahren. Vorhin habe ich Zigbee erwähnt, in Form von Philips Hue. Und da ist ja die neueste Generation gerade auf dem Weg in den Markt mit Matter über Thread. Also Thread ist der Funkstandard, der dann quasi Zigbee, der Nachfolger von Zigbee.
Okay.
Das heißt auch ein Philips Hue hat schon im Hintergrund seine Produkte auf Thread umgestellt. Das ist ein fließender Umgang, Übergang. Und jetzt ist ja die Frage, KNX gibt es zwar auch als Funk, also es gibt ein KNX RF, Radio Frequency, es gibt ein KNX IP und es gibt ein KNX Twisted Pair, das ist dann die grüne Leitung. Und eigentlich wird die Basisinstallation immer mit dieser grünen Leitung gemacht. Das heißt, alle Bussignale laufen über zwei Adern innerhalb dieser grünen Leitung. Und jetzt kommen die Leute und sagen, was ist mit Funk? Kann ich mir da nicht Kabel sparen? Ja, das kannst du. Du kannst diese grüne Leitung einsparen. Die kostet aber, die grüne Leitung kostet 50 Cent den Meter. Das ist nichts. Wenn ich sowieso Leitungen verlege, meine Meinung ist, leg die grüne Leitung. Was kann mir jetzt aber dieser Funkstandard bringen? Und da sind wir bei dieser Neuerung. Das nennt sich BYOD, Bring Your Own Device. Sprich, wir haben in der KNX Association letztes Jahr im Herbst angefangen, KNX IoT auszurollen. Also IoT, Internet of Things, total hyper Begriff,
Großes Thema,
bedeutet, dass Produkte miteinander sprechen, vernetzt. Also nee, machen wir auch schon über 30 Jahre jetzt, aber jetzt heißt es halt Internet of Things. Und der Witz ist, ich könnte jetzt zum Beispiel in den Mediamarkt gehen und könnte dort nach Meta-Produkten Ausschau halten. Also die Meta-Allianz wurde ins Leben gerufen durch die ganz großen Amazon, Google, Apple, Microsoft, und könnte solch ein Meta-Produkt kaufen, zum Beispiel einer der bekanntesten Meta-Hersteller ist Eve. Eve gehört jetzt zu ABB. ABB ist auch KNX-Hersteller. Da kommt das alles so ein bisschen zusammen. Und ich könnte jetzt von Eve im Mediamarkt oder bei Amazon oder bei Voltus, wir werden in wenigen Wochen auch Eve verkaufen, könnte ich jetzt ein Bewässerungssystem für meine Gartenpflanzen oder für meine Balkonpflanzen kaufen. Das ist so eine kleine Box, die schraube ich einfach auf meinen Außenwasserhahn, und die kann natürlich nur eher schlecht mit so einer grünen Leitung versorgt werden. Das heißt, KNX hat sich darüber Gedanken gemacht, hat gesagt, wir machen jetzt eine KNX IoT-Schnittstelle, und die ist für zum Beispiel Meta-Hersteller, aber auch andere, keine Ahnung, Wallbox-Hersteller oder so, sehr, sehr einfach zu implementieren. Und dann kann ich jetzt dieses Teil in mein KNX zu Hause bringen, schraub das auf den Wasserhahn, auf den Außenwasserhahn, kann dann gewisse Zeitsteuerung machen, also wann sollen meine Pflanzen bewässert werden, wie feucht sollte die Erde sein, da kann ich dann auch Wetterdaten mit einbeziehen, wann hat es das letzte Mal geregnet und so weiter und so fort, und kann das dann integrieren in mein KNX zu Hause, weil es ist recht unwahrscheinlich, dass ein KNX-Hersteller jetzt so eine Außenbewässerungslösung macht. Und da gibt es sehr wenige am Markt. Also ich kenne eigentlich nur Gardena und Hunter. Und jetzt kann ich halt zu so einem Eve gehen und kann einfach dieses Teil bestellen und in mein KNX zu Hause integrieren. Und da wird es ganz viele Produkte geben. Das heißt, die Welten der klassischen Bussysteme wachsen zusammen mit den Welten der Systeme, die eigentlich für Nachrüstung, also typisch für so eine Mietwohnung gedacht sind. Also wir haben ja am Anfang dieses Thema gehabt, Alexa, Fernseher, Licht, also einzelne Philips Hue Glühbirnen, die ich irgendwo einschraube und dann mit meiner Alexa steuern kann. Diese ganzen Geräte, die wachsen jetzt mit den klassischen Bussystemen zusammen und daraus wird ein Schuh. Und wir von der KNX Association unterstützen das. Wir sagen, wir wollen, dass die Leute ihre Geräte kaufen können und einfach in das vorhandene System integrieren.
Das ist Wahnsinn. Also das ist eigentlich ein Riesensprung, ne? Also wenn man auf einmal diese Systeme nochmal integrieren kann, ist es natürlich ein Riesensprung und es eröffnet einfach neue Horizonte. Und ich bin eigentlich ist es ja, also was sich ja aufzeigt, ist, dass es keine Grenzen gibt mehr oder weniger, ne? Also ich kann jetzt meine Bewässerung machen, da wo ich mit dem Kabel nicht hinkomme, sage ich mal, kann ich das jetzt über Funk machen. Wenn ich meine Leitung sowieso habe, das hast du natürlich richtig gesagt, ne? Wenn ich die sowieso Kosten habe für Leitungsherstellung, neue Leitung verziehen, etc. etc. Ich habe die sowieso Kosten da. Dann machen diese 50 Cent natürlich jetzt den Bock jetzt auch nicht fett. Natürlich ist es eine gewisse Position, ja, da sind ein paar Meter drin, ja, aber ein Kabel funktioniert halt immer besser wie ein Funksystem und ich habe einfach immer die bessere Sicherheit beim Kabel verlegen, also beim kabelverlegten System und der Mehraufwand, das nachzurüsten in 5 oder 10 Jahren, ist natürlich deutlich, also enorm Größe, das kann ich mir gar nicht dann machen, dann im Nachhinein, ne? Und das ist dann auch so die nächste Frage. Hast du da einen Kostenkennwert oder eine Aussage? Wie kann ich mir kalkulieren? Das Thema wird natürlich kommen. Was kostet mich Smart Home? Und natürlich kann ich sagen, okay, einmal Alexa, einmal Glühbirne, dann hast du Smart Home, dann hast du X Euro ausgegeben, überschaubar. Aber von dem Smart Home, was du jetzt als für dich aus definiert hast, als Smart Home vielleicht auch mit dem Ansatz pro Quadratmeter, dass man sich selbst ausrechnen kann oder irgendwo irgendwas, was man mitgeben kann den Zuhörern, dass die für sich auch nochmal überlegen können, okay, in welchem einfach, mittel oder hochwertigen Format will ich mir das dann gönnen vielleicht, ne?
Ja, das kann ich tatsächlich. Also wenn ich vom einfachen Einfamilienhaus ausgehe, mit einer Quadratmeterfläche von vielleicht 150 Quadratmetern Wohnfläche, da haben wir natürlich Erfahrungswerte. Ganz wichtig ist, ich muss querchecken, dass der Installateur, den ich anfrage, dass der nicht zu viel aufruft, weil der Preis entsteht nicht durch die Produkte, der entsteht nicht durch das Kabel. Der entsteht dadurch, dass Leute diese Dienstleistung versuchen zu vergolden. Und deswegen kann ich nur jedem dazu raten, Preise, die ich bekomme, inklusive Dienstleistung, sehr zu hinterfragen. Das gilt aber für alles in der Welt, weil sobald jemand sein Know-how mit einbringt, versucht er es zu vergolden. Und das ist ja auch nur normales Geschäftsgebaren. Es ist aber trotzdem erstaunlich, was da passiert. Also ich sehe das ja immer wieder in Ausschreibungen. Wir planen irgendwie eine kleine Bankfiliale, Modernisierung und haben da einen Wechselschalter drin fürs Licht. Da steht dann Installation, also wir trennen das dann immer Installation, Preis, Produktpreis. Und da steht dann drin für den Wechselschalter 6 € für die Installation. Das heißt, er kalkuliert mit Anschließen von wenigen Minuten für seinen Mitarbeiter. Jetzt schreibe ich da einen KNX-Taster rein, den ich vorhin benannt habe. Das ist wirklich ein Beispiel, was ich so gehabt habe in den letzten Jahren. Dann steht für die Installation 60 €. Dann denkst du dir, hä? Ich muss nur diese zwei Adern von der grünen Leitung anschließen und das dauert die Hälfte der Zeit eines Wechselschalters. Aber er nimmt den zehnfachen Preis. Und da merkt man, alles klar, der denkt, dass wir denken, dass das okay wäre, weil ich ja einen besonderen Wunsch habe. Und vor dem Hintergrund immer alles beleuchten. Was kostet es? Noch ein kleines Beispiel. Das Beste ist eigentlich immer die Jalousiesteuerung, weil ich kenne heutzutage keine Einfamilienhäuser ohne Raffstores oder Rollläden. Eine klassische Jalousiesteuerung mit einer Zentralsteuerung, die ja jeder will, weil keiner will zu allen Fenstern laufen und dann einzeln bedienen. Ich brauche also immer eine Zentralsteuerung. Und der Wunsch, dass diese Zentralsteuerung dann auch mit einer kleinen Zeitschaltuhr oder so versehen ist oder mit einem Dämmerungssensor, ist auch sofort da. Die kostet immer mehr als die KNX-Lösung. Meine persönliche Eigentumswohnung, letztes Jahr gekauft und bezogen, ist natürlich unter extrem finanziellen Gesichtspunkten geplant und umgesetzt worden. Das ist ein Projekt mit 102 Wohnungen. Da gibt es keinen KNX. Außer für die Jalousiesteuerung. Also wir haben alle so Screens, so Stoffbehänge, die da hoch und runter gefahren werden können. Und der Bauunternehmer hat selbstverständlich die Jalousiesteuerung mit KNX gemacht, weil mehr Geld kann er gar nicht sparen. Er spart sich so viel Leitungsverlegung. Die Unterputzgeräte sind so teuer, wenn man es klassisch löst. Da ist man wirklich sofort bei KNX. Das, was ich damit sagen will, ist, ich kann auch sehr viel Geld sparen gegenüber einer konventionellen Installation. So, ganz grober Daumen. Wenn ich ein Einfamilienhaus mit den klassischen, mit einer klassischen Anzahl an Fenstern und Türen und ein paar Dachfenster von Roto, bitte kein Velux nehmen, weil Velux ist ein geschlossenes System. Also ich kann Velux nicht extern ansteuern. Niemals Velux. Sorry, sorry Firma Velux, aber das Spiel habt ihr mit mir schon 2009 getrieben und bis heute nichts geändert. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es Absicht ist. Also nehmt Roto, Roto-Dachfenster. Die kann ich vernünftig ansteuern und sehr kostengünstig. Da habe ich zu rechnen mit Kosten für den Schaltschrank von 10.000 Euro ungefähr. Und ich habe in der Umsetzung, wenn ich, sage ich mal, 8 Fußbodenheizungskreise habe, ich will noch meinen Badheizkörper ansteuern. Ich will ein bisschen Einbauspots steuern mit 24 Volt. Ich sage bewusst 24 Volt, weil die perfekt dimmen. Ich kann mit dem konventionellen, kann ein LED-Leuchtmittel konventionell nicht schön dimmen. Das versuchen wir seit 2010, 2011. Ist es bis heute nicht gelungen. Es wird immer schlecht. Deswegen 24 Volt. Da habe ich das perfekte Ergebnis, was dann auch jeden erfreut. Ich kann bis auf null dimmen, ohne flackern, flimmern, brummen, surren und was da sonst noch so an Effekten auftaucht. Wenn ich das alles mache, gehe ich davon aus, dass ich vielleicht auf Mehrkosten gegenüber einer konventionellen Installation von 5.000 bis 10.000 Euro lande. Ich zahle für eine konventionelle Installation in einem Einfamilienhaus heutzutage 30.000 Euro mindestens. Also ich kenne keine Angebote, egal in welcher deutschen Region, wo noch eine Elektroinstallation für 5.000 Euro angeboten wird. Ich kenne sogar Zeiten, da waren es mal 3.000 Euro für Bauunternehmen. Aber heute geht unter 30.000 Euro gar nichts mehr. Und wenn ich da 10.000 Euro rauflege, dann habe ich mein Smart Home. Und alles, was teurer angeboten wird, ich habe damals bei meinem ersten Einfamilienhausbau alle Fehler gemacht, die man machen kann und bin voll über den Tisch gezogen worden. Das waren 80.000 Euro.
Ach Mann.
Heute kann ich sagen, wenn jemand so einen Preis für ein normales Einfamilienhaus mit KNX aufruft, da zieht er dich über den Tisch. Es sei denn, ich habe so ganz, ganz große Anforderungen. Aber der ganz normale Standard, plus eine Wetterstation, plus ein paar Fensterkontakte. Also Fensterkontakte sind immer wichtig, weil ich dann ganz viele Informationen kriege. Steht das Fenster auf Kipp? Ist es abgeschlossen? Steht es sperrangelweit offen? Diese Informationen brauche ich einfach, weil ich zum Beispiel auch energetisch betrachtet, ich habe ja eigentlich immer eine kontrollierte Wohnraumlüftung. Entweder dezentral mit Lüftern, die in der Wand stecken, oder zentral mit einer zentralen Einheit. Sobald ich ein Fenster oder eine Tür öffne, darf die nicht weiterlaufen, weil die lebt vom Unterdruck im Gebäude und die muss einen leichten Unterdruck im Gebäude aufbauen können, sonst kann sie nicht funktionieren. Das heißt, dieser Lüfter und der Wärmetauscher, die laufen vollkommen sinnbefreit, weil die Luft durchs Fenster angesogen wird. Und insofern muss natürlich ein Smart Home muss meinem Lüftungsgerät sagen, Achtung, Fenster ist offen, aus.
Ja.
Das sind so die Themen, mit denen ich dann auch Energie sparen kann, mit denen ich die Raumluftqualität verbessern kann.
Ja.
Und ich kann natürlich dann auch noch draufpacken. Also wenn wir jetzt bei Raumluft sind, wenn ich jetzt eine Raumluftqualitätsmessung machen will, VOC, Volatile Organic Compounds, da kostet mich das der Sensor schon pro Raum 300 Euro. Und ich kann natürlich dann sagen, ich messe jetzt die Luftqualität und wenn die Luftqualität schlecht ist, dann drehe ich die kontrollierte Wohnraumlüftung hoch, so lange bis die Luftqualität besser ist.
Ja.
Aber dann ist man auch bei höheren Mehrkosten. Es kommt immer
Ja, klar,
darauf an,
klar.
was will ich erreichen?
Natürlich, das ist klar. Also, dass es immer, es kommt immer darauf an, welche Voraussetzungen ich habe oder welche Anforderungen ich gebe. Und das bestimmt natürlich den Preis. Aber zumindest wissen wir jetzt, wenn ich jetzt, ich sag mal, in einem Standard bin und es wird ein Angebot rein für das kein X Mehrkosten in Höhe von 30.000 Euro angegeben, dann ist da irgendwas nicht okay, wie du auch aus deiner eigenen Erfahrung berichtet hast. Das ist ja schon mal positiv zu wissen, ja.
Genau.
Und jetzt hast du auch vom Dimmen gesprochen. Immer wieder taucht das Stichwort DALI auf. Wenn ich jetzt als Laie keine Berührungspunkte hatte, weder mit Smart Home noch allgemein Schaltern oder Systemen und so weiter, was ist denn DALI und was sind die Vorteile von DALI?
Ja, also DALI ist mal erfunden worden vor vielen Jahren als reines Beleuchtungssteuerungsbussystem, welches die Anforderungen an gewerbliche Gebäude abdecken sollte für eine Steuerung, die der Elektriker einfach umsetzen kann. Er braucht nämlich einfach nur statt eines dreiadrigen Feuchtraumkabels, also ein NYM, was man so kennt, das graue Zeug, was da palettenweise in den Baumärkten rumliegt.
Ja.
Statt eines dreiadrigen nimmt er ein fünfadriges. Und die Leuchten, die er kauft, die tragen das DALI-Logo und haben dann zwei Anschlussklemmen für diese vierte und fünfte Ader. Und wenn er die miteinander verbindet, dann kann er DALI machen. Also dann braucht er nur noch Steuergeräte und dann gibt es wieder Sensoren, Aktoren und so weiter. Aber er kauft einfach eine DALI-Leuchte und dann kann er die steuern. Und dann kam es, also es war dann so, dass es diese DALI-Leuchten, die gab es so im sehr viel im Office-Bereich und so weiter, gibt es heute noch. Halt alles, damit der Installateur seine Projektanforderungen sehr schnell umsetzen kann. Dann kam der Siegeszug der Leuchtstoffröhre und dafür gab es dann DALI-fähige elektronische Vorschaltgeräte. Und dann kam der Siegeszug der LED und auch da wurden Vorschaltgeräte für die LED mit DALI-Logo gemacht, damit eben alles auch in LED gemacht werden konnte. Und die ganzen Wohnraumleuchtenhersteller, die hatten jetzt ein großes Problem. Also wenn wir jetzt so einen ganz hochwertigen nehmen, den ich auch sehr toll finde vom Design, Occhio, sind fast jedem Luxusprojekt drin. Die haben natürlich ein großes Problem, weil das, was ich vorhin gesagt habe, die haben umgestellt auf LED. Vorher war ja alles toll. Wir hatten Halogen. Halogen war mit Phasen-An- und Abschnittdimmern perfekt dimmbar. Ich habe das immer runterdrehen können auf Null und ich habe auch diesen Effekt gehabt bei Halogen, dass je weiter ich runterdrehe, umso wärmer wird das Licht. Und das gefällt den Leuten unheimlich gut, weil es wird viel kuscheliger. Sind alles Nebeneffekte, hat nie einer so geplant, aber die Halogenlampe war da schon toll. Und diese ganzen Effekte, die habe ich bei LED halt nicht. Und ich habe bei LED das Problem, dass ich, wenn ich das versuche, mit Phasen-An, Abschnitt zu dimmen, dann klaue ich dem Vorschaltgerät das, was es braucht. Das heißt, ich erwarte einfach ein tolles Ergebnis hinsichtlich der Dimmung, zerhacke aber den Strom. Und was eine LED braucht, ist konstanter Strom. Und so ein Vorschaltgerät, das mit Phasen An- und Abschnitt gedimmt wird, bekommt genau das gegenteilige Signal, nämlich es wird gehackt im wörtlichen Sinne. Und deswegen wird das nie funktionieren. Es wird immer Nebeneffekte haben. Die versuchen das dann mit Glätten und hast du nicht gesehen. Es funktioniert trotzdem nicht. Ich habe immer diese Effekte. Und deswegen, weil DALI die ersten, weil die Leuchtenhersteller Vorschaltgeräte für den gewerblichen Bereich entwickelt haben, die mit LED umgehen können und per DALI gesteuert werden, gibt es Vorschaltgeräte am Markt. Und die wurden dann auch von den Wohnraumleuchtenherstellern eingesetzt. Und deswegen gibt es im Hochpreisbereich bei den Leuchtenherstellern auch die Möglichkeit, Wohnraumleuchten mit DALI zu bestellen. Sehr interessant ist, es gab ja auch ganz am Anfang schon LED-Streifen. Und jeder kennt diese Wutenbeleuchtung mit LED-Streifen. Und die lassen sich, dafür gab es auch sehr schnell DALI-Vorschaltgeräte. Und es gab vom KNX gab es DALI Gateways. Das heißt, ich kann von einem KNX-System aus ein DALI-System steuern. Wir sind also in der KNX-Welt hingegangen und haben gesagt, toll, jetzt gibt es DALI-Vorschaltgeräte für LED-Streifen. Und meine Kunden, die Bauherren, die wollten natürlich unbedingt diese Wutenbeleuchtung haben. Vielleicht siehst du das hier oben bei mir. Ist auch so eine Wutenbeleuchtung, die dahinter steckt. Und die waren im Privatbereich natürlich auch sehr gefragt. Und ich habe da sehr dran gearbeitet, dass es dann auch KNX-Geräte gibt, die das direkt können. Aber die ersten Jahre, so von 2011 bis 2016, haben wir immer DALI für diesen Zweck eingesetzt, weil es gar keine KNX-Geräte gab. Jetzt hat fast jeder Hersteller solche Dimmer im Einsatz. Für mich war dann der Punkt, was ist noch wichtiger als eine Wutenbeleuchtung für den Bauherrn? Das sind Einbauspots. Also ich kenne keine Einfamilienhäuser ohne Einbauspots und ich liebe sie, weil sie geben dir das Gefühl, wenn du vor dem Fenster stehst oder im Eingang eines Raumes, du schaust in einen hell erleuchteten Raum, der hat aber Licht und Schatten. Also es gibt diese Dramatik im Raum durch den Abstrahlwinkel von Einbauspots. Du siehst alles, aber du wirst nicht geblendet. Also Einbauspots sind für mich unersetzbar. Nicht in allen Räumen braucht man die, aber zum Beispiel in Fluren oder in Küchen. Und ich habe gesagt, die wollen wir auch dimmen können. Das heißt, ich bin tatsächlich der Erfinder des 24-Volt-Einbauspots. Ich habe einfach zu meinen Entwicklern gesagt, ich möchte, und das war 2012, ich möchte einen Einbauspot, ein Modul für einen Einbauring, das genauso gedimmt werden kann wie den LED-Streifen, nämlich bis 0,1% ohne Flacker. Und den haben wir jetzt seitdem. Und den haben viele andere kopiert. Meine Marke heißt da Constalet, kann man bei voltus.de im Shop nachschauen oder auf constalet.de. Hat sich durchgesetzt und soweit sogar durchgesetzt, dass andere Bussystemhersteller, Smart Home Hersteller dieses Produkt kopiert haben und sehr erfolgreich verkaufen.
Wow, cool. Wahnsinn. Dass
Ja.
man da sozusagen aus der Not heraus auf den Markt geht, sozusagen, ne?
Ja, so werden eigentlich Ideen geboren. Man sieht irgendwo eine Lücke und sagt, das brauche ich. Also DALI würde ich jetzt immer dann einsetzen, wenn es kein adäquates Produkt im Markt gibt, das das direkt kann, weil über ein Gateway gehen ist immer mit einer höheren Komplexität verbunden, ist auch später in der Wartung muss ich mich, wenn dann nach 10 Jahren mal was kaputt geht, dann muss ich mich daran erinnern, wie war denn das? Ich habe dann vielleicht eigene Zugangsdaten für das Gateway gesetzt. Oder ich muss ja immer eine KNX-Adresse in eine DALI-Adresse übersetzen. Das geht in diesen Gateways alles total einfach. Aber es erhöht den Komplexitätsgrad, vor allen Dingen, wenn ich das Haus dann mal verkaufe oder so. Das will ja immer niemand glauben. Jeder denkt ja, er baut ja dieses Haus für die Ewigkeit. Das ist aber nicht so. Jede Spielerei, jede technische Durchgeknalltheit, die ich mache, die muss ich irgendwann aller Wahrscheinlichkeit nach auch mal jemand anderem verkaufen können. Da denkt nie einer drüber nach, aber Arbeitslosigkeit, Krankheit, Pension, neuer Job, was auch immer, Ich rate immer allen Leuten, haltet euer Haus servicefreundlich. Und wenn ihr auf Systeme setzt, dann setzt auf Systeme, wo es ganz, ganz viele Menschen gibt, die das System auch verstehen. Also ich habe jeden Respekt vor Leuten, die mit ihr ganzes Haus mit einem Raspberry Pi automatisieren. Aber wird das jemand kaufen? Oder wird er sagen, da muss ich dir aber 50.000 Euro von deinem gewünschten Preis abziehen, weil ich muss ja alles umrüsten, denn das verstehe ich nicht.
Ja, das ist
Also
ein
das
sehr,
Haupt.
sehr guter Aspekt, also ein
Ja.
wichtiger Aspekt da vor allem. Also und auf viele andere Bereiche natürlich auch anzuwenden, in dieser ganzheitlichen Betrachtung, sage ich jetzt mal, ne?
Ja,
Also absolut.
also die Leute sollten wirklich, ein Haus ist eine Investition, die bei Normalsterblichen irgendwie über locker 20 Jahre läuft. Und da muss man schon drüber nachdenken, was ist denn in so einem Notfall? Und ich bin ja auch in diversen Hausbauforen und so weiter. Jetzt gerade war bei Facebook einer, da kriegt man echt Mitleid, der dann Fingerhaus ist ja so eine Hausbaufirma. Die haben vor der Krise so um die 1.000 Häuser im Jahr gebaut. Und da gibt es eine Facebook-Gruppe Fingerhaus-Kunden. Da hat einer geschrieben, ja, ich habe jetzt 3 Jahre sind rum und gestern hat meine Frau mich verlassen. Und dann stehen die Leute da. Und darauf sollte man vorbereitet sein.
Genau. Ja, das sind einfach so Betrachtungsweisen, die muss man auf dem Schirm haben. Ja, also der Wiederverkaufswert ist für mich, in meinen Augen, auch ein wichtiges Thema. Und da, das ist ja wie so, ich weiß nicht, also ich hab beispielsweise einen Freund, der kauft sich immer hochwertige, aber günstige, also in Anführungszeichen günstige, aber hochwertige Autos. Also immer so ein, zwei Jahre alt, aber sehr hochwertig, sehr mit einer sehr, sehr guten Ausstattung, die sehr, sehr teuer ist, also sehr, sehr teuer sind. Aber verglichen jetzt zu dem Marktumfeld, kauft er die halt unter Markt ein.
Ja.
Der fährt mit den ein, zwei Jahre und verkauft die dann wieder. Und ich habe immer gesagt, sag mal, wieso machst du das? Das macht doch gar keinen Sinn. Du kaufst dir so ein teures Auto und dann verkaufst du es sowieso wieder. Und dann sagt er, ja, pass auf, aber ich weiß, worauf ich achten muss. Ich weiß, ich kenne die Komponenten, die gebraucht werden. Das heißt, ich kaufe mir das Auto von vornherein mit den Standard oder mit der Ausstattung, die auch gewünscht ist in dem Segment. Ich kaufe mir dann dadurch, dass ich den Markt kenne, kaufe ich die natürlich immer unter Markt ein. Und wenn ich die nach ein, zwei Jahren verkaufen kann, hat er nicht selten erlebt, dass er sogar mit einem Gewinn verkauft hat oder zu dem gleichen Preis, zu dem er eingekauft hat und hat es kostenlos nutzen können, mehr oder weniger. Ja, also so nach diesem Prinzip. Und das finde ich, diese Betrachtungsweise auch für den Hausbau anzuwenden, das finde ich natürlich äußerst smart, weil das natürlich drauf ankommt. Was passiert damit in 5 Jahren? Also habe ich die Flexibilität beispielsweise, wenn ich in 5 Jahren verkaufe oder in 10 Jahren oder in 20 Jahren, sei es drum, ja. Wenn ich aber mich mit dem Thema mal auseinandergesetzt habe, habe ich das zumindest im Kopf und weiß, wie ich da, ja, wie soll ich sagen, reagieren kann oder auf was ich achten muss und gebe vielleicht dann in der Bauphase, vielleicht bei dem einen oder anderen Gewerk, dann 5.000 Euro mehr aus, weil ich weiß, dass diese 5.000 Euro entscheidend sein werden in 15 oder 20 Jahren beim Wiederverkauf und mir das auf jeden Fall reinholt. Ja? Also
Ja,
solche Gedanken
super, super Gedanke, absolut. Finde
ja.
ich 100% richtig. Ich habe diese Freunde auch bei den Autos, und das sind immer die Gewinner. Das muss man ganz klar sagen. Und ich habe das in beide Richtungen selbst am eigenen Leib in den letzten 2 Jahren erfahren. Also du hast ein Luxusauto dir als Geschäftsführer geleistet, neues E-Auto von Mercedes. Dramatischer Wertverlust. Ich bin totaler E-Auto-Fan. Also wir haben alle Autos in der Firma auf voll elektrisch umgestellt. Aber bei diesem Auto, wir haben auch so dramatische Gewinne gemacht, zum Beispiel die Teslas, die wir in den letzten Jahren verkauft haben. Wahnsinn, die haben uns gar nichts gekostet. Kein Wertverlust. Aber bei dem Auto, bei dem Mercedes, hatte ich dann jetzt tatsächlich mal den gegenteiligen Fall, wo ich wirklich viel Wertverlust hatte. Und andererseits haben wir so einen Mercedes V-Klasse-Bus jetzt verkauft. Den haben wir vor 10 Jahren, exakt 10 Jahren, als als erste Edition gekauft.
Ja.
Wir haben ihn jetzt nach 10 Jahren mit über 50% des Neupreises verkauft. Da
Wahnsinn.
denkst du auch, Wahnsinn. Also
Ja.
besser hätte man damals gar nicht kaufen können, wo man ja eigentlich sagt, wer Neuwagen kauft, ist blöd, weil der
Ja, ja.
Wertverlust ist immens.
Ja.
Aber auf die 10 Jahre gerechnet, muss ich sagen, sind wir äußerst breit, preiswert gefahren.
Genau. Ja, genau.
Und das gilt
Ja.
für Häuser genauso, wie du gesagt hast. Ja.
Ja, sehr schön. Ich merke es schon, wir sind zeitlich fortgeschritten, aber dennoch habe ich eine wichtige Frage, die da nehmen wir uns noch die Zeit und sprechen gerne nochmal drüber. Wir haben jetzt über viele Aspekte gesprochen. Also wir haben jetzt nicht definiert, aber wir haben über die Definition oder die möglichen Definitionen des KNX gesprochen oder Smart Home gesprochen. Ja, also Smart Home, wann fängt Smart Home an? Wo hört es auf? Wir haben darüber gesprochen, wie wir uns der ganzen Sache nähern sollten als Interessenten. Ja, wo wir uns informieren und so weiter, was es kostet, die verschiedenen Aspekte behandelt. Und mich würde jetzt mal deine Meinung zu dem Thema interessieren, weil du bist ja da so tief in der Thematik. Wo geht die Reise hin? Was ist die Zukunft in dem Smart Home Bereich? Was denkst du darüber?
Also ich habe das vorhin ja schon angerissen. Dieses Bring Your Own Device ist
Ja.
eine Wahnsinnsschritt in der Zukunft, weil ich tatsächlich auch einfach in Mietwohnungen mein Zeug mitbringen kann. Oder ich kaufe mir ein Haus, hatte vorher eine Mietwohnung, bring mein Zeug mit, was ich genutzt habe vorher, und kann das nahtlos integrieren. Das andere ist das Thema Energiemanagement.
Ja.
Da haben wir jetzt ja gerade die Referentenentwürfe vorliegen von den neuen Gesetzen. Das heißt, ich bekomme vollautomatisch bei Hausneubau oder bei Installation einer Wärmepumpe Gebäudeautomationskomponenten, sogenannte HEMS, Home Energy Management Systeme. Und ich möchte natürlich auch Einfluss nehmen. Und auch da sind wir mit dem KNX auf dem richtigen Weg. Wir arbeiten dran, bis 2026 spätestens entsprechende Produkte anbieten zu können, die dann mit, auch nach dem Plug-and-Play-Prinzip, zum Beispiel mit deiner Wärmepumpe funktionieren. Das heißt, wenn jetzt der Energieversorger mir einen besonderen Preis für meinen Strom gemacht hat, für meine Wärmepumpe, dann hat er das gemacht, damit er 2 Stunden am Tag meine Wärmepumpe in einen reduzierten Betrieb bringen kann. Das gleiche gilt für die Wallbox, wo man dann sagt, also die Wärmepumpe darf dann nur bis zu, keine Ahnung, steht im Gesetz, 2 kW ziehen statt 4,5 kW. Das heißt, ich krieg mein Brauchwasserspeicher nicht so schnell voll, und ich muss darauf eingestellt sein. Und ich kann natürlich mein Smart Home System nutzen, um diesen vermeintlichen Komfortverlust wieder auszugleichen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, dass ich, wenn ich das feststelle, dass der Netzbetreiber das gemacht hat, dass ich dann mein Warmwasserspeicher mittels Strom von der PV-Anlage oder mittels Strom aus meinem Batteriespeicher
Ja.
aufheize,
Ja.
weil die Kinder wollen jetzt duschen oder baden. Das gleiche gilt für das Laden meines Elektroautos. Also da kommen ganz viele Themen. Energiemanagement wird im Rahmen der Energiewende für uns eine immer größere Rolle spielen. Und wir als Hersteller und Verkäufer von Smart Home Komponenten müssen uns auch darauf einstellen. Es werden sehr, sehr viele Split-Klima-Anlagen zukünftig verkauft werden, weil eine Split-Klima-Anlage eine Wärmepumpe ist mit dem gleichen Wirkungsgrad. Also die meisten kennen sie aus dem Spanienurlaub, in Südeuropa wird gar nicht anders geheizt. Also ich habe Split-Klima-Anlagen, die nutze ich zum Kühlen und Heizen. Und der Wirkungsgrad ist extrem gut. Früher habe ich immer gedacht, das ist ja wahnsinnige Energieverschwendung. Nein, ist es nicht. Solange die Lufttemperatur draußen über, sagen wir mal, 5 Grad liegt, ist das weitaus effizienter und klimaverträglicher. Und diesen Trend sehen wir kommen. Das heißt, wir werden auch in der Gebäudeautomation uns sehr viel damit beschäftigen, wie steuere ich solche Geräte. Einerseits so eine Splitklimaanlage, andererseits die Wärmepumpe im Haus zentral. Wie kommuniziere ich gewisse Anforderungen der Nutzer im Raum an diese Geräte und an die entsprechende Steuerung?
Jetzt fällt mir noch ein Stichwort ein, was so in dem ganzen Komplex auch nochmal zukünftig vielleicht ein Thema, meiner Meinung nach ein großes Thema spielen wird. Das bidirektionale Laden des E-Autos.
Ja.
Wie siehst du das ganze Thema? Also da gibt es ja jetzt schon, sage ich mal, Bestrebungen, dass es in die Richtung gehen soll. Andere Länder haben das ja schon. Siehst du da das Potenzial?
Ich sehe ein riesiges Potenzial. Also wenn man sich mit den entsprechenden Energiewende-Experten unterhält, dann haben wir in Heimspeichern und in mobilen Speichern, was dann die Autos wären, ein riesiges Potenzial, weil einfach die Anschlussleistung, das Netz braucht nicht die Energiemenge, die da drin steckt. Also die Menge ist immer noch viel zu gering, egal wie viele Speicher du rumfahren hast. Aber die Netzausgleichsfunktion, also das, wofür wir teure Gaskraftwerke bezahlen, das können in dem Bereich von Sekunden über Minuten bis hin zu mehreren Stunden die Autobatteriespeicher übernehmen oder die Heimspeicher. Und das bidirektionale Laden ermöglicht genau das. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Also wir haben jetzt allen Mitarbeitern bei Voltus versprochen, sie können bis 2032 auch ihre privaten Elektroautos kostenlos laden. Das ziehen wir jetzt seit 2, 3 Jahren durch. Wir haben eine riesige PV-Anlage mit 200 Kilowatt Peak auf dem Dach. Wir haben natürlich entsprechend gute Strombezugskonditionen und wir haben, weil wir eine eigene Trafostation haben, die Niederspannungsnetzgebühr nicht. Das heißt, wir kaufen sowieso den Strom. Hier in Schleswig-Holstein ist die Niederspannungsnetzgebühr sehr hoch mit 10 Cent, den Strom mal 10 Cent günstiger ein. Und der Gesetzgeber hat das erlaubt. Wir dürfen den Strom verschenken bis 2032. Wir tun's. Um auch die Leute zu animieren, sich Privat-Elektroautos zu kaufen. Jetzt frage ich mich beim bidirektionalen Laden aber, was mache ich eigentlich, wenn der Erste das zu Hause umgesetzt hat? Weil was ich nicht will, ist, dass er seinen Strom mit nach Hause bringt und damit seine Wäsche wäscht. Das,
Ich verstehe. Ja, verstehe.
aber insgesamt natürlich eine tolle Sache. Und auch dafür brauchst du Smart Home Systeme, Gebäudeautomationssysteme, die das Ganze sinnvoll nutzen. Ich muss ja auch wissen, will ich vorrangig mein Auto laden oder will ich vorrangig meinen Warmwasserspeicher heiß machen? Will ich den Pool erhitzen, ne? Also wer da eine Wärmepumpe zusätzliche Wärmepumpe für die Poolheizung hat, der kann natürlich auch über sowas nachdenken. Das ist jetzt nicht die Masse, aber ich sag mal, Einfamilienhäuser mit einem kleinen Pool sind ja auch keine Seltenheit.
Wow, also ich glaube, da ist so viel Potenzial, und der Ausblick gefällt mir eigentlich auch ganz gut, auch wenn wir da vielleicht das eine oder andere beim bidirektionalen Laden und so weiter vielleicht nochmal, deswegen gibt es ja auch die ersten Überlegungen, es ist noch nicht fertig, und solche Aspekte werden dann natürlich mit berücksichtigt werden müssen, klar. Aber das ist natürlich sehr, sehr spannend zu sehen, wie Smart Home sich eigentlich entwickelt hat, weil wir jetzt eigentlich so den Rundumschlag hatten von den Anfängen bis zum jetzigen Zeitpunkt, bis dahin, dass man jetzt auch in der Zukunft halt immer mehr die Bring Your Own Device Systeme halt eben nutzt und damit eigentlich sich eine Flexibilität aufbaut. Ja, das ist so das große Thema vielleicht dabei. Und vielen Dank. Wir sind jetzt schon über einer Stunde am Quatschen, aber ich glaube, das war so aufschlussreich und das war so interessant. Ich glaube, da haben sehr, sehr viele Zuhörer einen riesen Mehrwert davon. Und ja, mir bleibt's dir zu danken für deine Zeit und dir nochmal ja die abschließenden Worte zu übergeben. Und ja, bitteschön, die gehören dir.
Vielen Dank, Maxim. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man merkt, denke ich, dass ich diese Themen lebe und liebe und dass ich auch mein ganzes berufliches Umfeld darauf aufgebaut habe. Ich würde mich freuen, wenn deine Hörer, wenn sie denn ihr persönliches Zuhause planen, auch drüber nachdenken, mal bei Voltus zu schauen, unsere Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen und vielleicht auch am Bauprogramm teilzunehmen. Auch das ist Teil von etwas Größerem, weil wir da natürlich die Informationen nicht nur für uns selber nutzen, sondern eben auch dazu nutzen, um Produkte zu verbessern, im Rahmen der Zusammenarbeit, die wir mit anderen da haben, KNX Association, KNX Deutschland. Und ja, gebt uns einfach die Chance zu beweisen, was wir tun können. Vielen Dank,
Super,
Maxim.
super. Bitteschön, ich packe natürlich die ganzen Informationen in die Shownotes rein, damit ihr, liebe Zuhörer, euch das Ganze natürlich leicht anklicken könnt und dann genau dort landet, wo wir bei Voltus landet, wo wir drüber gesprochen haben. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Tschüss.